Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit in Deutschland die Pandemie das Zepter schwingt, gibt es Zweifel an den offiziellen Zahlen der beiden führenden Institute, die wie Torwächter der griechischen Mythologie über die Daten und Fakten zur Ausbreitung und den Folgen des SARS-CoV-2-Virus wachen. Seit das Robert-Koch-Institut zugeben musste, dass es Zahlen nur geschätzt hat, mit denen aber Grundrechtseinschränkungen begründet wurden und werden, ist das Vertrauen erschüttert und das betrifft auch das Paul-Ehrlich-Institut. Insbesondere geht es um die Frage, deuten die offiziellen Zahlen der Todesopfer der Krankheit Covid-19, dass sie tatsächlich an oder nur in Anführungszeichen mit Covid-19 verstorben sind, die eigentliche Todesursache also eine ganz andere Erkrankung war. Ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion ist der Begriff der sogenannten Übersterblichkeit. Und dazu ist vor kurzem eine Studie veröffentlicht worden, die erwartungsgemäß für heftige Debatten sorgt. Wir wollen uns jetzt einmal mehr und hoffentlich klüger machen lassen durch einen der Autoren dieser Studie. Herzlich willkommen, Professor Dr. Matthias Reitzner.
Herzlich willkommen.
Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Professor Dr. Christoph Kuhbandner von der Uni Regensburg die Übersterblichkeit in Deutschland für den Zeitraum 2020 bis 2022 untersucht. Die zentrale Frage dabei ist ja, sind Menschen, ich sagte schon, wegen Covid-19 oder mit verstorben? Hat es also eine solche Übersterblichkeit wegen der Krankheit gegeben? Konnten Sie in Ihrer Studie eine Antwort auf diese alle bewegende Schlüsselfrage geben?
Wir können gewisse Dinge ausrechnen, aber vielleicht nochmal grundsätzlich. Wir können nicht beantworten, ob jemand an oder mit gestorben ist. Wir können beantworten, ob jemand erwartungsgemäß gestorben ist. Also wenn jemand jetzt, ich nehme ein Beispiel her, 95 Jahre alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er demnächst an irgendetwas sterben wird. Dann sind wir nicht überrascht, wenn er das Zeitliche segnet. Und entsprechend können wir dann auch nicht sagen, ist er jetzt an oder mit Covid gestorben. Das lässt sich aus der Statistik nicht herauslesen. Wir können nur sagen, er ist erwartet gestorben oder er ist sehr unerwartet und plötzlich gestorben. Und entsprechend sagen uns die Zahlen dann nur, sind so viele Leute gestorben, wie wir erwartet haben? Oder sind aufgrund der Covid-19-Pandemie plötzlich viel mehr Leute gestorben, als wir erwartet haben? Woran die gestorben sind, das können wir aus den Zahlen dann nicht ablesen. Und ganz konkret sehen wir zum Beispiel an den Zahlen für 2020, also an dem ersten Jahr der Pandemie, dass hier im Wesentlichen so viele Leute gestorben sind, wie wir erwartet haben. Und zwar wahrscheinlich an den unterschiedlichsten Dingen. Da werden ganz viele an irgendwelchen Schlaganfällen gestorben sein, an Herzkrankheiten, an Krebs, an anderen Viren- oder Bakterienerkrankungen. Die Todesursache können wir da nicht herauslesen. Wir können nur sagen, im Wesentlichen ist das Jahr so verlaufen, wie wir das erwartet hätten.
Aber das gilt nicht für das Jahr 2021, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, im Jahr 2020 hätten wir circa 981.000 Tote erwartet. Wir haben 985.000 Tote gesehen, also 4.000 mehr, als wir rein rechnerisch jetzt erwartet hätten. Im Jahr 2021 sieht das vollkommen anders aus. Da hätten wir 990.000 Tote erwartet und haben über 1 Million gesehen. Hier ist eine deutliche Übersterblichkeit zu beobachten. Bei dem Wort Übersterblichkeit muss man vorsichtig sein. Was meinen wir mit Übersterblichkeit? Und wir meinen unser Artikel mit Übersterblichkeit nicht, wenn 1, 2 Personen mehr als jetzt rechnerisch erwartet gestorben sind, sondern wenn es überraschend viele mehr sind, als wir erwartet hätten.
Haben Sie eine Erklärung für diese Sie auch überraschende Zahl?
Eine wirkliche Erklärung habe ich für diese Zahl nicht. Das kann man aus den Zahlen noch nicht herauslesen. Was wir aber machen ist, dass wir die Sterblichkeit nach Monaten aufschlüsseln. Das erste Jahr der Pandemie verläuft mehr oder weniger erwartungsgemäß mit gewissen Schwankungen, wie es jedes Jahr üblich ist. Das Verhalten der Sterblichkeit ändert sich eigentlich erst überraschend für uns im April 2021. Da steigt die Sterblichkeit an, ohne dass mir ein wirklicher Grund vorher bewusst gewesen wäre, warum im April plötzlich die Sterblichkeit ansteigen sollte.
Sie haben es sicherlich mitbekommen im Netz, dass andere Schlüsse gezogen haben oder nicht so vorsichtig in ihren Schlussfolgerungen sind wie Sie, sondern vermuten einfach, dass diese Übersterblichkeit oder diese signifikante Übersterblichkeit 2021 durch die Impfung herkommt. Ist das eine seriöse Annahme oder sagen Sie halt Vorsicht hier bei dieser Annahme?
Ich würde zuerst immer die einfachste und naheliegendste Antwort für die halten, die ich erstmal untersuchen würde. Wir sehen, dass im April, Mai, Juni hier etwas passiert, was wir nicht verstehen. Das Einzige, von dem ich weiß, was im April, Mai, Juni massiv eingegriffen hat in unsere Gesundheit, ist in dem Fall die Impfung. Deswegen ist die naheliegende Antwort erstmal, hier wird geimpft in großem Stil und dann passiert etwas und das muss untersucht werden. Ob jetzt da die Impfung ganz direkt was bewirkt oder ob es einen Nebeneffekt gibt, der aufgrund der Impfung dann ausgelöst wird, das können wir anhand der Zahlen nicht sehen. Was ich aber sehe, ist, dass man hier eine Übersterblichkeit, eine starke Übersterblichkeit beobachtet seit April und das ist offiziell niemand interessiert.
Sie haben das entscheidende Stichwort für mich gesagt, die Zahlenbasis oder die Datenbasis. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dann leidet die Darstellung und die Berichterstattung und die Analyse von Covid-19 in Deutschland vor allem an einer mangelhaften, geradezu unerklärlichen Datenbasis. Wie haben Sie die Datenbasis ermittelt? Auf welcher methodischen Grundlage haben Sie Ihre Studie erarbeitet?
Zunächst mal sind die Daten, die wir verwenden, die ganz offiziell für jeden zugänglichen Daten des Statistischen Bundesamtes, auf die wir zuerst mal zurückgreifen und von denen wir ausgehen, dass sie ziemlich vernünftig und vertrauenswürdig sind. Und dann haben wir Sterbetafeln verwendet, die ebenfalls das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt und noch gewisse Details, die die Deutsche Aktuarvereinigung, also die Vereinigung der deutschen Versicherungsmathematiker, ebenfalls zur Verfügung stellt. Wenn man diese Grundlagen hernimmt und nach, ich würde sagen, dem Standardmodell der Versicherungsmathematik einmal verwendet, dann kommt man auf diese Zahlen. Also das ist keine Geheimwissenschaft, die wir hier betreiben, sondern das ist ein statistisches, versicherungsmathematisches Modell, das seit 100 Jahren erprobt ist und eigentlich das übliche Modell ist. Überraschenderweise ist vielleicht, dass es bisher nicht angewandt wurde. Jeder saugt sich im Moment eine seltsame Methode aus dem Finger, ignoriert das, was seit langem bewährt ist, um dann zu seltsamen Schlüsseln zu kommen. Das ist überraschend für mich gewesen.
Ist meine Aussage oder mein Zweifel oder meine Kritik berechtigt, wenn ich eben gesagt habe, die Datenbasis ist in Deutschland zumindest merkwürdig oder zweifelhaft, während andere Länder deutlich bessere Daten erhoben haben in der Pandemie? Oder sehe ich da was falsch, nehme ich da etwas falsch wahr?
Nein, das würde ich auch so sagen. Also die grundlegende Datenbasis, die wir verwenden, die ist vorhanden und zwar seit Jahrzehnten wird das Statistische Bundesamt hier aufgefordert, immer Daten zu veröffentlichen. Das macht das auch brav. Aber interessant wäre doch ein Vergleich dieser Daten, die sich jetzt anhand der Errechnung ergeben, mit, sagen wir, den Daten aus einer Impfkampagne. Wir hätten zum Beispiel gerne gehabt, dass die Daten der Impfkampagne, also wann wurde welche Altersgruppe oder wirklich jeder Jahrgang geimpft und in welchem Ausmaß, sowas wäre von hohem Interesse gewesen. Und diese Daten sind zum Beispiel nicht vorhanden. Oder sie werden jedenfalls nicht veröffentlicht. Und das finde ich besonders dünn, weil dann kann man eigentlich nicht vergleichen, woher kommt das jetzt? Jetzt kann ich nur mehr raten und sagen, in dem Bereich irgendwann April, Mai, Juni wurden Leute geimpft, deswegen ist es wahrscheinlich das. Eine vernünftige Datenbasis wäre, dass man hier wirklich auch die Daten miteinander verknüpft und präzise Daten zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, das ist politisch nicht gewollt.
Nur noch mal für meinen Hinterkopf, beziehungsweise auch für die Hörer, damit wir das richtig verstehen. Das heißt, wir haben eine Datenbasis, die ist gar nicht mal so schlecht, wie wir bislang immer geglaubt haben, aber sie wird halt nicht ordentlich angewandt oder jedenfalls nicht ordentlich verknüpft, nicht ordentlich vernetzt, nicht ordentlich ausgelesen und Sie vermuten, das ist politisch gar nicht gewollt. Warum eigentlich nicht?
Vielleicht liegt der Grund für das Desinteresse daran, dass die Ergebnisse dann nicht einfach nur das bestätigen, was man gerne hören würde. Ich meine, die Datenbasis, die wirklich gut vorhanden ist, ist die erwartete Anzahl der Toten. Da kann man über Details im Modell streiten und nochmal ein paar hundert Leute hoch oder runter rechnen. Aber im Wesentlichen wissen wir, was wir erwarten würden ohne Corona und ohne die Corona-Impfung. Die Datenbasis, die schlecht ist, ist eigentlich das, was das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut zur Verfügung stellen müssten. Ich nehme an, die Antworten, wenn man das wirklich miteinander vergleicht und miteinander verknüpft, die sind nicht das, was dem politischen Narrativ entspricht. Dem politischen Narrativ würde entsprechen, wir hatten ein Jahr schreckliche Corona-Pandemie mit sehr, sehr vielen Toten und leider keine Impfstoffe und einer sehr hohen Übersterblichkeit. Und dann endlich im April kommen die Impfstoffe, die Übersterblichkeit sinkt, die Leute sterben wieder ganz normal. Also das Jahr nach oder jetzt mit der Impfung ist viel, viel besser. Und die Zahlen, die wir herausbekommen, sind genau das Gegenteil. Im ersten Jahr, Corona-Jahr ohne Impfung, sind die Zahlen relativ normal. Und im zweiten Jahr mit der Impfung steigt die Übersterblichkeit plötzlich an. Das ist natürlich etwas, was keiner gerne hören möchte, der Impfpflicht einführen will.
Hm. Gibt es Parallelen zur Entwicklung in anderen Ländern, also wo sich diese Zahlen oder diese Entwicklung genauso zeigen? Oder ist Deutschland da ein armer Einzelfall?
Die Studien, die ich gesehen habe, zeigen ähnliche Dinge auch in anderen Ländern. Am ausführlichsten, glaube ich, ist es in Großbritannien herausgearbeitet worden, dass ebenfalls mit dem Beginn der Impfkampagne eine Übersterblichkeit plötzlich vorliegt. Aber auch in den anderen Ländern mangelt es dann oft daran, dass vernünftige, bewährte Modelle von staatlicher Seite jedenfalls nicht verwendet werden, um detailliert Übersterblichkeiten aufzuzeigen. Aber der Befund ist, würde ich sagen, international sichtbar.
Hm. Sie gehören zusammen mit Ihrem Studien-Co-Autor Kuhbandner zu den Mitunterzeichnern der Initiative 7 Argumente, die sich an die Bundestagsabgeordneten richtete und sie aufforderte, nicht blindlings und ungeprüft das Infektionsschutzgesetz durchzuwinken. Am Donnerstag soll das reformierte bzw. novellierte Infektionsschutzgesetz mit den neuen Maßnahmen für den Herbst den Bundestag passieren. Haben Sie inzwischen Reaktionen unserer Volksvertreter, andere Reaktionen aus der Politik erhalten?
Ich persönlich habe bisher gar keine Reaktion erhalten. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass ich eine erhalten werde. Das, was wir sehen, will keiner sehen, glaube ich. Vielleicht scheut man auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Man hat gerne die wissenschaftlichen Fakten, die auf meiner Seite stehen, theoretisch jedenfalls, die habe ich immer gerne im Mund als Politiker. Aber eine wirkliche wissenschaftliche Auseinandersetzung, die lebt ja davon, dass ich mir auch die Gegenseite anhöre. Dann wird die Sache allerdings anstrengend und kompliziert und von dem her habe ich nichts gehört und glaube ich auch nicht, dass ich etwas hören werde.
Wie ist die Reaktion in der Wissenschaftscommunity, also Ihrer Kollegen, die genauso forschen wie Sie? Wie ist da bisher der Stand der Reaktion?
Ich meine, da wird bei uns in der Universität natürlich die ganze Bandbreite genauso vertreten wie innerhalb der Bevölkerung. Da gibt es Leute, die davon überzeugt sind, dass Impfen tatsächlich vieles verhindert hat. Andere Leute sind skeptischer. Vielleicht ist die Diskussion an den Universitäten deutlich entspannter, weil wir hier jedenfalls im mathematischen Bereich mehr darauf getrimmt sind, auch überraschende, unerwartete Ergebnisse uns erstmal anzusehen und voreingenommen zu überprüfen, was steckt dahinter und dann weiter zu fragen, was steckt denn wirklich dahinter und warum sieht das Ergebnis so aus? Ich kann ja auch jetzt letztendlich gar nicht sagen, warum seit Beginn der Impfung plötzlich mehr Leute sterben. Es könnte auch irgendetwas dahinter stecken, was keiner von uns sieht. Ich habe jetzt ja niemanden obduziert und festgestellt, der ist an der Impfung gestorben, obwohl es das natürlich auch gibt. Aber insofern, die Stimmung an den Universitäten finde ich etwas entspannter, weil hier doch deutlich mehr gesehen wird, okay, da passiert etwas, wir wissen aber nicht genau, was es ist, wir verstehen das nicht.
Mhm. Eingedenk Ihrer bisherigen Forschung, auch das, was Sie mitbekommen haben in der öffentlichen Debatte, und für mich, muss ich gestehen, hat die Debatte inzwischen fast semi-religiöse Züge angenommen. Ist dieses Land in der Lage, von den Palmen und Barrikaden auch wieder herunterzukommen? Was denken Sie?
Im Moment denke ich nicht, dass dieses Land in der Lage ist, dieses Lagerdenken zu überwinden. Hier wurden ja Gräben aufgeworfen. Die eine Seite sind die Guten und die andere Seite sind die Landesverräter, die Asozialen, für die es keine rote Linie mehr gibt, die Volksgesundheit gefährden. Wenn die Politik beginnt, solche Gräben aufzuwerfen, dann wird es später sehr, sehr schwierig werden. Und als Wissenschaftler bin ich auch international unterwegs und jetzt auch privat in Urlaub. Und man war in Dänemark. Ich war aus wissenschaftlichen Gründen vor einem Jahr in Russland und ich war in Spanien und in anderen Ländern. Es wird überall viel entspannter gesehen und auch entspannter diskutiert als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist es schon sehr, sehr verbissen, wie wir miteinander umgehen. Wie man diese Gräben wieder zuschüttet, das ist mir unklar.
Hm. Wir waren im Gespräch mit Professor Dr. Matthias Reitzner, Mathematiker an der Uni Osnabrück, der mit seinem Kollegen Professor Dr. Christoph Kuhbandner von der Uni Regensburg eine Studie zu Übersterblichkeit in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2022 erstellt hat. Vielen Dank, Herr Reitzner.
Gerne, vielen Dank.